Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch danken für die Einladung. Danke für das Vorrecht, gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern und Gott zu begegnen, ihn zu erleben. Danke dem Lobpreisteam, die uns geleitet haben in der Anbetung. Danke für alle, die sich um Technik und ja, solche Sachen kümmern. Das merkt man erst, wenn es ausfällt und wenn es nicht mehr funktioniert, ne? Danke dafür, dass ihr Gemeinschaft in dieser Weise ermöglicht. Ich habe mir drei Verse für diese Predigt rausgesucht. Die habe ich ja über diesen Gottesdienst gestellt. Ich habe diese Woche schon mal nachgeschaut. Ich wusste, dass Ewigkeitssonntag ist und das ist immer so ein bisschen eine herausfordernde Sache. Wir denken an Menschen, die wir verloren haben, die wir vermissen. Wir sind damit konfrontiert, dass es Schmerz in unserem Leben gibt, dass es Dinge gibt, die Trauer hervorrufen. Wir vermissen liebe Menschen. Und ich glaube, viele von euch, viele von uns, für die ist es nicht nur ein Punkt, dass wir das an diesem Ewigkeitssonntag spüren und erleben. Ich möchte euch gerne lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ab Vers 16. Da steht: Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und wir erinnern uns das auch, Paulus an die Philipper schreibt, im 4. Kapitel lesen wir das, freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum will ich sagen, freut euch. Das hat er geschrieben, als er im Gefängnis saß. Wir erinnern uns an diesen Sonntag daran, dass nicht alles glatt läuft in unserem Leben, dass wir liebe Menschen verlieren. Wir erinnern uns, wir müssen daran denken, wir wollen ihrer gedenken, dass wir mit Trauer, mit Schmerz, mit Verlust konfrontiert sind. Wir verlieren Dinge, wir verlieren Menschen in unserem Leben. Viele von ihnen sind aus Altersgründen schon beim Herrn, aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum wir Menschen verlieren. Nach unserem Maßstab verlieren wir vieles zu früh und zu einem Zeitpunkt, mit dem wir nicht, ja, wo wir nicht damit rechnen. Viele dieser Dinge können wir uns nicht aussuchen. Vieles von dem würden wir gern vermeiden. An Schmerz, an Trauer, an Verlust. Vieles empfinden wir als eine, der Volksmund sagt, eine Hiobsbotschaft. Die Botschaft von Hiob war ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist sein Bekenntnis ganz am Ende von dem, was berichtet wird. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, sagt Dank in allem. Diese Aussage, diese Verse, die Paulus schreibt, sind ja völlig sinnlos. Wenn sie nicht dann gelten würden, wenn wir Trauer und Schmerz erleben. Keinem Menschen, der sich freut, braucht eine Aufforderung dazu. Ich habe dieses Jahr, hat ein ganz lieber Freund geheiratet. Die Wochen davor, die Wochen danach, bis heute. Es ist ihm abzuspüren, die Freude, die seine Frau in seinem Leben hervorruft. Der braucht keine Aufforderung dazu, sich zu freuen. Das, was Paulus schreibt, würde ja keinen Sinn ergeben, wenn es nicht dann gelten würde, wenn wir Trauer und Schmerz erleben, wenn wir Verlust erleben. Wer sich freut, braucht keine Aufforderung. Diese Dinge, die wir erleben, die jeder von uns erlebt, an Trauer und Schmerz, das ist etwas, was Gott uns zumutet. Wie wir schon im Psalm 23 auch lesen, dass im Tal der Todesschatten wir kein Unglück fürchten müssen. Denn du, Herr, bist bei uns, so schreibt David das. Und ich glaube, in all dem, was ich erlebt habe, wo ihr Dinge erlebt habt und Erfahrungen gemacht habt, dass es eine Gegenwart Gottes gibt, die wir nur in diesen Momenten spüren und erleben können. Dass da heraus eine Kindlichkeit, eine Vertrautheit wächst, die wir nur dann spüren und erleben können, wo die Umstände nicht passend sind, wie es für uns am besten wäre. Es gibt ein Maß seiner Gegenwart, die wir nur dann spüren können, wenn wir durch diese Phasen gehen. Es gibt ein Maß seiner Gegenwart, was wir nur in diesem Tal empfangen und erleben können. Wir lieben seine Gegenwart. Wir sind Menschen, die gerne anbeten. Ich danke euch für diese Zeit eben. Wir lieben seine Gegenwart. Wir wissen und spüren und erleben, dass seine Gnade, von der wir gesungen haben, völlig unverdient zu uns gekommen ist. Ich habe kein Recht zu bewerten, wer Gott ist, aufgrund meines Verlusts. Ich will Gott nicht einschätzen, aufgrund meiner Trauer, wer er ist. Ich habe kein Recht, Gott zu bewerten, weil ich Verlust erlebt habe. Jeder von uns hat es in irgendeiner Weise schon zu spüren bekommen und stellt sich natürlich diese Frage, wie er durch diese Zeit hindurchkommt. Die Warum-Frage, wie man so schön sagt. Gott schenkt uns damit eine Möglichkeit, kindlicher zu werden, ihm zu vertrauen in diesen Momenten. Und das, was ich in diesen Momenten gespürt habe, ist wieder neu eine Einfachheit meines Glaubens zu entdecken. Eine Einfachheit meines Glaubens neu zu entdecken. Ich will nicht, dass mein Warum mich von ihm wegbringt. Ich habe keinen Grund, Gott zu kritisieren. Er hat Grund dazu. Meine Erkenntnis ist, dass wir durch Verlust, durch Enttäuschung, durch Schmerzen, die oft gigantisch sind, durch Verluste, dass wir erleben, dass wir Fragen haben, warum? Meine Erkenntnis ist, dass wir, und das bestätigt uns Gottes Wort, dass wir nichts davon im Himmel mehr haben dürfen. An diesem Ewigkeitssonntag denken wir daran, ein Bruder hat es vorhin so wunderbar gebetet, denken wir daran, dass unsere Zeit hier begrenzt ist. Wir lesen davon und wir wissen davon, was uns in Ewigkeit erwarten wird. Die Bibel sagt, eine Zeit von kein Schmerz wird mehr sein, kein Leid, kein Geschrei. Wir wissen das. Wir wissen noch nicht, wie es sich anfühlt. Wir wissen das. Im Moment sind wir noch hier und damit gibt Gott uns auch eine Gelegenheit, ihn in Trauer, in Schmerz, in Verlust anzubeten. Dieses Vorrecht werden wir im Himmel nicht mehr haben. Es wird etwas im Himmel nicht mehr geben. Die Möglichkeit, Gott anzubeten in Trauer und Leid. Freude zu haben im Schmerz, im Verlust. Dieses Geschenk möchte ich Gott gern geben. Dieses Geschenk möchte ich Gott gern machen. Und ich lade euch dazu ein, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen, dann werden wir das erleben, wenn wir zurückschauen, an die Menschen denken, die wir verloren haben, an die Enttäuschungen, die sich durch unser Leben vielleicht ziehen. Im Himmel werde ich niemals die Gelegenheit haben, Gott im Schmerz und in der Trauer anzubeten. Ich möchte jetzt hier schon mein Recht aufgeben, alles zu verstehen. Gott ist mir keine Erklärung schuldig. Er arbeitet nicht für mich, ich arbeite für ihn. Aber er ist mir keine Erklärung schuldig, warum manche Dinge passieren, manche Menschen nach meinem Maßstab zu früh abberufen werden. Ich weiß es nicht. Er schuldet mir auch keine Erklärung. Ich schulde ihm alles. Jeden Tag meines Lebens will ich ihm zur Verfügung stellen. Das bedeutet echte Hingabe, ein Opfer zu bringen, was mich etwas kostet. wofür ich einen Preis bezahle. Es geht also bei diesem Schmerz, bei dieser Trauer, die wir manchmal empfinden, nicht darum, etwas zu verstehen mit unserem Kopf. Das wünschen wir uns gerne. Es geht nicht darum, um Klugheit, sondern es geht darum, kindliches Vertrauen neu zu lernen. Wir müssen biblisch trauern. Die Bibel spricht davon. Wir Menschen, wir sind Meister im Verdrängen. Wir wollen gern wieder Freude empfinden. Wir wollen gern das Schmerzen aufhören. Keiner von uns ist dazu geschaffen, Schmerzen gern zu empfinden. Wir sehnen uns alle danach. Was wir aber lernen müssen, ist biblisch zu trauern. Trauer und Trost, Trauer kann mich entweder zum Tröster führen oder in Unglauben oder in Bitterkeit. Matthäus 5, Vers 4, da steht, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Trauern bedeutet, ich erlebe etwas, was ich nicht verstehe. Und nach meinem Empfinden werden auch Antworten die Trauer nicht beenden. Antworten helfen nicht. Aber seine Gegenwart ist das, was wir als erlösend empfinden. In seiner Gegenwart ist Frieden, der alles Denken und Vernunft übersteigt. Dann können wir erleben, wie der Geist Gottes, der Tröster, kommt. Es gibt eine falsche Art und Weise zu trauern. Wir lesen davon auch in der Bibel, nicht nur, wie es richtig ist, wie Gottes Wort uns das sagt und verheißt, sondern wir erleben auch, wie Menschen in falscher Weise trauern. Ich lese ganz kurz einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Das ist der Moment, wo Jesus gestorben ist und wo seine Jünger voller Trauer unterwegs sind. Und von Maria, von Magdala wird berichtet, sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und die trauerten und weinten. Und als jene es hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt, als sie aufs Land hinausgingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er Jesus sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und er wies sie zurecht und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht glaubten. Die Jünger haben auch Verlust erlebt und sie haben getrauert darüber, dass Jesus gestorben ist. Sie haben aber denen nicht geglaubt, die ihm ein Zeugnis von ihm erzählt haben, die von ihm berichtet haben. Der Herr lebt, ich bin ihm begegnet. Und Jesus schimpft wieder mal, wie so oft, mit seinen Jüngern. Er weist sie zurecht, als er ihnen begegnet ist. Weil sie dem Zeugnis anderer nicht glaubten. Das ist das, was wir in unseren Gemeinden, in unserem Gottesdienst brauchen. Dass wir uns gegenseitig Anteil geben, wo wir Dinge mit Gott erleben. Das ermutigt uns im Glauben. Ganz oft ertappe ich mich bei dem Gedanken, das ist schön für dich, wenn du Gott erlebst, aber wie ist das bei mir? Ich weiß noch nicht, wie das bei mir ausgeht. Kommt Gott bei mir vielleicht zu spät? Bei mir ist es noch nicht so, dass ich ein Zeugnis hätte. Beim Erzählen eines Zeugnisses, eines Erlebnisses mit ihm, wird eine Person manifestiert. Wir geben Anteil von dem, was er in unserem Leben getan hat. Er wird dadurch geehrt. Falsche Trauer soll uns blind machen, genau für das. Zu was Gott in der Lage ist, zu tun. Trauer macht nicht nur blind, sie kann auch Widerstand hervorrufen. Eine Trotzigkeit unseres Herzens. Biblische Trauer ist mit Hoffnung angereichert. Und es geht über die Hoffnung dieser Welt hinaus. Das Hoffen dieser Welt bedeutet auch, ich wünschte, dass was gut ausgeht. Ich wünsche dir alles Glück. Ich wünsche dir alles Gute. Das ist die Hoffnung dieser Welt, die arg begrenzt ist. Die biblische Hoffnung bedeutet, da ist Freude drin. Freude der Erwartung von Gutem. Ich komme nochmal zurück zur Hingabe. Diese Hingabe, die wir ihm gern bringen möchten, wird uns etwas kosten. Anbetung ohne Hingabe ist wie ein abgeschlossenes Geschäft. Ich gebe dir was, du gibst mir was, sind wir quitt. Hingabe, es kann sein, dass es uns was kostet. Große Erlebnisse mit ihm, großer Glaube kommt nicht aus unserer Leistung und aus unserem Abmühen, sondern aus eben dieser Hingabe, dass wir unsere Rechte aufgeben. Ich glaube, dass jeder Verlust, jede Enttäuschung sowas wie einen Samen hervorbringt. Und die Frage ist, welche Frucht aus unserem Leben auch aus Enttäuschung und Verlust hervorgeht. Es wird etwas wachsen. Die Bibel spricht in jedem Fall davon. Die Frage ist, welche Frucht wird hervorgehen? Aus unserem Schmerz, aus unserer Enttäuschung, aus manchem Lebensschmerz, den manche mit sich herumtragen. Ich möchte zum Schluss euch gerne Anteil geben an einer Geschichte, die lesen wir auch in den Evangelien, in Matthäus 26. Da wird von einer Frau berichtet, die zu Jesus kommt und die hat eine Alabasterflasche dabei, ein kleines Fläschlein. Und dieses Fläschlein ist gefüllt mit Öl, mit Nardenöl. Das ist eine Pflanze, die vorwiegend im Himalaya-Gebirge wächst, Indien, China, Nepal. Und diese Flasche hatte keinen Schraubverschluss, so wie wir das von heute kennen. Diese Flasche ging einmal zu öffnen und dann wurde dieses Öl verbraucht. Dieses Öl hatte einen Wert eines Jahresgehalts. In Deutschland liegt das Jahresgehalt bei, ich habe mal gegoogelt, zwischen 40.000 und 50.000 Euro in einem kleinen Fläschlein. Manche von euch schmunzeln, ne? Wo die 40.000, 50.000 herkommen. Umso kostbarer wird diese Flasche. Ein Fläschlein, was nicht wieder zu verschließen geht. Das Öl wird ausgeschüttet und Öl wird schlecht. Es muss sofort verbraucht werden. Keine Wiederverwendbarkeit. Jetzt, diese Frau gießt diese Flasche aus und salbt Jesus. Über seinem Haupt gießt sie das aus, über seinem Körper steht da. Sie verschwendet dieses Öl. Setzt euer eigenes Jahresgehalt mal ein. Ein Jahresgehalt nur dafür. Sie bringt Jesus was völlig Kostbares. Das ist echte Hingabe. Die Jünger, ja, das sind 12 Männer gewesen, ne? Die haben angefangen zu rechnen. Was hätten wir mit 40.000, 50.000 Euro machen können? Wir hätten es den Armen geben können. Was hätten wir für Missionsreisen damit gestalten können? 40.000, 50.000 Euro für Öl auf dem Körper von Jesus. Das sind echte Männer, völlig verkopft. Diese Frau, die hat etwas von ihrem Herzen gegeben und geteilt. Etwas, was immens wertvoll und kostbar für sie war. Sie wollte Jesus ihr Kostbarstes geben und bringen, was sie hatte. Ihr Jahresgehalt vielleicht, was sie verdient hatte. Jesus selbst sagt, dass über diese Geschichte in alle Ewigkeit gesprochen wird von dieser Frau. Wo auch immer die gute Nachricht verkündet wird, wird man diese Geschichte erzählen, sagt Jesus. Sie gab alles. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte fasziniert? Als alle nach Hause gegangen waren, als diese Frau nach Hause ging, hat sie wie Jesus geduftet. Das ist das, was echte Hingabe macht. Das ist das, was echtes Opfer ausmacht. Das ist das, wenn du deinen Schmerz, dein Kostbarstes, dein Wertvollstes, vielleicht dein Schmerzhaftestes, das, was unbezahlbar ist, ihm auslieferst. Das wird einen Duft in deinem Leben hinterlassen. Du wirst duften wie er, wenn du es ihm gibst. Meine Erfahrung ist es, alle Warum-Fragen dürfen gestellt werden. Mein Erleben ist aber auch, dass keine dieser Antworten, so zaghaft oder so erklärend, wie sie erscheinen mögen, nichts davon wirklich hilft, weil allein in seiner Gegenwart dieser Frieden ist. Und das dürfen wir ihm neu zur Verfügung stellen. All das Kostbare, Schmerzhafte ihm ausliefern, weil wir in seiner Gegenwart diesen Frieden erleben. Ich möchte gern beten. Jesus, wir sehnen uns nach diesem Frieden in unserem Leben, in allem Verlust, in allen Enttäuschungen unseres Lebens, haben wir Sehnsucht, dass es endlich gut wird. Und wir wollen es dir neu hinhalten, was uns schmerzt, wo wir Dinge abgeben mussten, wo wir Dinge verloren haben. Wir beten, dass du uns begegnest in all dem. Wir wollen dir unser Leben neu zu Füßen legen, unser Recht abgeben, etwas zu verstehen von dem. Wir wollen es dir als Opfer geben, weil wir wissen, dass das Beste noch kommt. Wir brauchen jetzt Trost und Ermutigung und dazu komm und begegne du uns ganz neu. Amen.